Bevor wir uns den Sendschreiben heute Morgen zuwenden, möchte ich versuchen, Ihnen noch einen kurzen Überblick über den Inhalt der Offenbarung zu geben. Man sieht hier auf dieser Übersicht, dass man die Offenbarung in 7 größere Teile einteilen kann. Der erste größere Teil, Kapitel 1 bis 4, wo es zunächst um die Einführung geht in das Buch der Offenbarung, um den Gruß an die 7 Gemeinden, dann der Hinweis auf die Wiederkunft Jesu Christi und dann die Beauftragung des Johannes durch Jesus Christus. Dann haben wir die 7 Sendschreiben, Kapitel 4, ein Blick in den Himmel. Hier wird uns die himmlische Welt, Gottes Thron, gezeigt und was sich vor Gottes Thron abspielt. Dann Kapitel 5 bis 8, die 7 Siegelgerichte, die unterbrochen sind von der Versiegelung der 144.000. Dann folgt als nächster Teil die 7 Posaunengerichte, unterbrochen von dem Engel mit dem Büchlein und den beiden Zeugen, Kapitel 11. Dann haben wir gewissermaßen einen Einschub, Kapitel 12, die Frau, das Kind und der Drache. Darum wird es dann am Sonntagmorgen, also morgen früh gehen. Das Tier und der falsche Prophet, also das Auftreten des Antichristen. Dann dieser Ausblick, das Lamm Jesus Christus auf dem Berg Zion zusammen mit den Seinen, den 144.000, Kapitel 15, das Lied der Überwinder. Und dann eine letzte Gerichtsreihe, die 7 Zornschalengerichte. In diesem Zusammenhang dann auch der Untergang der Hure Babylon. Und schließlich dann, ich schieb's noch etwas höher, haben wir noch 2 abschließende Teile, Kapitel 19 und 20, die Aufrichtung der Königsherrschaft Jesu Christi auf dieser Erde, Kapitel 20, das tausendjährige Reich, und dann die Vollendung, Kapitel 21 und 22, der neue Himmel und die neue Erde. Ich möchte jetzt heute Morgen diesen Teil der 7 Sendschreiben herausgreifen. Heute Nachmittag wird es dann um diese 3 Gerichtsreihen gehen. Und Sie merken auch auf dieser Übersicht, wie sich die Zahl 7 wie so ein roter Faden, wie so ein Gliederungsprinzip durch die Offenbarung hindurchzieht. Zunächst die 7 Sendschreiben, dann die 7 Siegelgerichte, die 7 Posaunengerichte, die 7 Zornschalengerichte. Und auch in den einzelnen Kapiteln taucht die Zahl 7 dann immer wieder auf. Ja, zunächst ein paar einführende Worte zu den 7 Sendschreiben, bevor wir uns dann gewissermaßen exemplarisch das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon etwas genauer anschauen wollen. Ja, die 7 Sendschreiben sind ein Stück Seelsorge Jesu an seiner Gemeinde. Wir haben ja gestern Abend gesehen, die Offenbarung hat eine seelsorgerliche Zielsetzung. Und auch die Sendschreiben haben eine seelsorgerliche Zielsetzung. Jesus Christus möchte seiner Gemeinde helfen, den Versuchungen, den Verführungen, denen sie auf ihrem Weg durch diese Welt ausgesetzt ist, zu widerstehen. Er möchte ihr helfen, zu überwinden. In jedem Sendschreiben heißt es ja dann, wer überwindet. Es sind hauptsächlich drei Gefahren, die die Gemeinde Jesu auf ihrem Weg durch die Zeit bedrohen. Es ist die Gefahr der Verfolgung und damit verbunden die Gefahr des Abfalls. Es ist die Gefahr der Verführung und es ist schließlich auch die Gefahr des Trägewerdens, des Erkaltens in der Liebe zu Jesus Christus. Und wenn man die sieben Sendschreiben durchgeht, dann wird man eben immer wieder auf diese Gefahren stoßen. Ephesus, das Erkalten der Liebe. Smyrna gehört zusammen mit Philadelphia zu den beiden Gemeinden, bei denen Jesus nichts zu tadeln hat. Aber dann Pergamon, die Kompromissbereitschaft, dass sie diese Irrlehre der Nikolaiten unter sich dulden. Ebenso Thyatira, dann Sardes, hier ist geistlicher Tod eingekehrt. Die Gemeinde hat zwar äußerlich den Namen, dass sie lebt, das heißt, sie erscheint äußerlich aktiv, ist aber in Wirklichkeit geistlich tot. Und dann Laodicea, die Lauheit, die Jesus an dieser Gemeinde kritisiert. Wenn man den Aufbau der sieben Sendschreiben anschaut, dann merkt man, die sieben Sendschreiben sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Sie haben alle dieselbe Struktur. Die Sendschreiben beginnen jeweils mit einer Selbstvorstellung Jesu Christi. Und in dieser Selbstvorstellung kehrt immer wieder ein Aspekt wieder des Bildes, das uns in Kapitel 1 von Jesus Christus gezeichnet wird. Also bei Ephesus, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. So wird uns Jesus bereits in Kapitel 1 vorgestellt in Vers 16, er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, beziehungsweise vorher dann Vers 13, dass Jesus mitten unter den Leuchtern nun steht. Smyrna, der erste und letzte, der tot war und ist lebendig geworden. So stellt sich Jesus bereits Kapitel 1. Vers 17 und 18 vor, fürchte dich nicht, ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Und so weiter, wir könnten jetzt die ganze Reihe durchmachen. Lediglich der Schlüssel Davids in Philadelphia ist nun etwas Neues, was in Kapitel 1 noch nicht vorkommt. Dann, wir finden bei den Gemeinden zunächst ein Lob, mit Ausnahme von Sardes und Laodicea. Jesus beginnt mit dem, was an Positivem da ist, nicht jetzt sofort mit der Kritik, aber dann auch der Tadel. Und wieder zwei Ausnahmen, in diesem Fall dann Smyrna und Philadelphia. Dann erfolgt ein Bußruf und die Androhung des Gerichtes, was dann bei Smyrna und Philadelphia wegfällt, weil in diesem Fall auch kein Tadel ausgesprochen wird, keine Kritik. Und dann dieser Weckruf in allen Sendschreiben, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dieser Weckruf, der macht nun auch deutlich, dass diese Sendschreiben jetzt nicht nur den Gemeinden damals gelten, also der historischen Gemeinde in Ephesus, Myrna, Pergamon und so weiter, sondern dass diese Sendschreiben der ganzen Gemeinde Jesu Christi gelten. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also was hier Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira und so weiter gesagt wird, das wird auch uns gesagt. Und schließlich dann jeweils die Verheißung an die Überwinder. Hier wird nun die Gabe des ewigen Lebens mit verschiedenen Bildern beschrieben. Ja, das zunächst zum Aufbau der sieben Sendschreiben. Dann noch etwas zur Auslegung. In den Auslegungen findet man immer wieder den Gedanken, die Überlegung, ob sich in diesen sieben Gemeinden nicht auch sieben kirchengeschichtliche Epochen widerspiegeln. Ein Beispiel dazu, wie so etwas aussehen kann, ich habe es entnommen aus der Thomson Studienbibel. Augenblick. Also hier werden die einzelnen Sendschreiben verschiedenen kirchengeschichtlichen Epochen zugeordnet. Dahinter steht der Gedanke, dass in den Sendschreiben sozusagen die gesamte Kirchengeschichte in ihren verschiedenen Abschnitten beschrieben ist. Ephesus wäre das späte apostolische Zeitalter, also die frühe Zeit der Kirche. Smyrna würde dann sich auf die Zeit der ersten Christenverfolgungen beziehen. Pergamon wird dem konstantinischen Zeitalter nun zugeordnet. Thyatira der Zeit des Papsttums. Sardes, die sterbende Gemeinde, dem Spätmittelalter. Philadelphia der Reformation, wo also nun neues Leben erwacht. Und schließlich Laodicea, dann die verweltlichte Kirche der Endzeit. Wie geht man mit solchen Deutungen um? Ich bin hier insofern zurückhaltend, weil natürlich immer hier auch die Gefahr der Willkür und der Subjektivität besteht und auch die Gefahr, dass man nun bestimmte Konfessionen sozusagen dann in eine Schublade steckt und dann steht Thyatira für die römisch-katholische Kirche und damit ist dann die römisch-katholische Kirche in eine bestimmte Schublade geschoben, eben jetzt von protestantischer Seite her. Und man stellt eben nun fest auch, dass diese Zuordnungen keineswegs einheitlich sind, dass es hier jetzt keinen Konsens gibt in der Auslegung, dass man eindeutig sagen könnte, dieses Sendschreiben bezieht sich auf diese oder jene Epoche. Und das sieht man dann, wenn man eben nun ein anderes Beispiel nimmt. Ich habe jetzt ein zweites Beispiel aus dem Kommentar von O'Neill über die Offenbarung. Und da sieht die Sache plötzlich etwas anders aus als in der Thomson Studienbibel. Man stellt fest, bei den ersten drei Sendschreiben, da stimmt es noch überein. Also Ephesus, die frühe Kirche, gut, hier gibt es ja keine andere Wahl. Es ist eben die erste Epoche. Smyrna, die verfolgte Kirche. Pergamon, dann die Kirche, die sich unter den Schutz des Staates stellt, also konstantinisches Zeitalter. Aber dann kommen schon Unterschiede. Thomson Studienbibel, sie sieht ein Nacheinander der verschiedenen Epochen. O'Neill in seinem Kommentar, ab dem vierten Sendschreiben sieht er ein paralleles Laufen dieser verschiedenen Epochen. Thyatira steht für ihn für die römisch-katholische Kirche und es zieht sich dann durch bis in die Endzeit. Sardes steht für ihn für die protestantischen Kirchen. Und es ist interessant, welches Urteil damit dann auch gefällt wird. Sardes, du hast den Namen, dass du lebst, aber in Wirklichkeit bist du tot. Also die protestantischen Volkskirchen sind tot, kein geistliches Leben mehr. Philadelphia, die Thomson Studienbibel, hat der Reformation zugeordnet. Hier wird Philadelphia der Erweckungsbewegung zugeordnet. Und schließlich Laodicea der erkaltete Teil dieser Erweckungsbewegung. Also die sich dann von Laodicea, der erkaltete Teil dieser Erweckungsbewegung, die sich von Philadelphia dann sozusagen abgespalten hat. Ja, Frage dazwischen?
Da können Sie erklären, was Sie mit der Erweckungsbewegung meinen. Genau.
Also es heißt ja hier 1800 bis heute und gemeint ist eben die Erweckungsbewegung, wie man sie nun ab dem 19. Jahrhundert dann etwa beobachten kann. Man könnte jetzt verschiedene Beispiele nennen, Pietismus, Heiligungsbewegung und so weiter als Vertreter oder auch ein Stück weit John Wesley, der Methodismus, der daraus hervorgegangen ist. Also das ist hier damit gemeint. Während Thomson Studienbibel sagt, Philadelphia ist die Reformation. Also da merkt man einfach, es ist gar keine Übereinstimmung jetzt da, sondern es sind doch zum Teil subjektive Zuordnungen. Und deshalb bin ich hier auch zurückhaltend mit dieser Deutung auf die Kirchengeschichte. Aber ich würde auf jeden Fall so weit gehen, dass ich sagen würde, natürlich geht es nicht nur um die historischen Gemeinden damals, also um die Zustände in Ephesus, Smyrna und so weiter, sondern ich denke schon, dass uns hier auch Gemeindetypen vor Augen gestellt werden und dass es immer wieder auch um ein Überprüfen geht, wie ist der Zustand unserer Gemeinde, wo oder in welchem dieser Gemeindetypen finden wir uns wieder? Wie ist es bei uns? Stehen wir vielleicht auch in dieser Gefahr, äußerlich aktiv zu sein, aber innerlich geistlich tot? Oder ist unser Zustand vielleicht der, dass es zwar eine kleine Gemeinde ist, aber dass doch geistliches Leben da ist? Oder ist unsere Gefahr die von Ephesus, dass man nun klar ist in der Lehre, keine falschen Lehren duldet, aber dass die Liebe zu Jesus Christus und auch zueinander zu kurz kommt. Also insofern, natürlich lassen sich die Sendschreiben auf unsere Zeit übertragen, aber ob man darin nun wirklich die Kirchengeschichte abgebildet sehen kann, das wäre jetzt für mich wirklich eine Frage. Hier noch eine Landkarte, damit man die Sendschreiben dann auch geografisch einordnen kann. Die sieben Gemeinden sind hier dargestellt mit Kreuz gekennzeichnet. Man hat sich auch schon Gedanken gemacht, hat die Reihenfolge der Sendschreiben irgendetwas zu bedeuten. Klar, wenn man nun diese kirchengeschichtliche Auslegung vertritt, dann wird man die Reihenfolge mit den kirchengeschichtlichen Epochen in Verbindung bringen. Aber es gibt auch eine vielleicht noch einfachere und naheliegendere Erklärung, warum nun genau diese Reihenfolge gewählt worden ist. Ich habe es hier noch etwas größer. Wenn man sich vorstellt, dass der Bote, der die Sendschreiben überbringen sollte, dass der mit dem Schiff in Ephesus dann gelandet ist und dann eben den einzelnen Gemeinden die Sendschreiben überbringen sollte, dann ist das einfach der nächstliegende Weg, diese Reihenfolge. Vermutlich auch entsprechend der damaligen Straßen. Also wenn man keinen Weg zweimal gehen möchte, dann empfiehlt sich eben diese Reihenfolge, anfangen von Ephesus und gut, theoretisch könnte auch Laodicea dann an erster Stelle stehen, aber hier dann Smyrna, Pergamon und dann wieder zurück, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, das bietet sich einfach nun als Reihenfolge dann auch an, von der geografischen Anordnung her, dieser Sendschreiben. Ja, nun möchte ich aber zu dem Sendschreiben von Pergamon kommen, Kapitel 2, Vers 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiden halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als den, der ihn empfängt. Zunächst, es wird hier angeredet, der Engel der Gemeinde. Und schon taucht die erste Frage auf, wer ist damit gemeint? Ist diese Anrede wörtlich zu verstehen? Also Engel im Sinne eines himmlischen Wesens? Das würde heißen, dass jeder Gemeinde sozusagen ein Engel zugeordnet ist bei Gott? Oder ist Engel hier lediglich ein Bild für eine menschliche Person, dass hier zum Beispiel der Vorsteher der Gemeinde gemeint wäre? Manche meinen, es handle sich hier um einen Engel im Sinne eines himmlischen Wesens, weil sie sagen, an allen anderen Stellen, wo in der Offenbarung Engel auftauchen, sind nun Engel im Sinne himmlischer Wesen gemeint. Warum dann auch nicht hier? Allerdings, wenn man sagt, es ist ein himmlisches Wesen, ein himmlischer Vertreter der Gemeinde, dann ergibt sich eine Schwierigkeit. Und zwar, Johannes hat ja die Offenbarung durch einen Engel erhalten. Die Reihenfolge ist, Gott gibt die Offenbarung seinem Sohn Jesus Christus. Jesus Christus gibt sie weiter an einen Engel und Johannes empfängt dann die Offenbarung durch einen Engel. Und wenn man jetzt sich vorstellt, Johannes würde hier eine Botschaft an einen Engel übermitteln, dann wäre das ja ein seltsamer Umweg. Er empfängt die Botschaft durch einen Engel, um sie dann wieder an die himmlische Welt zu richten. Von daher spricht doch viel dafür, dass es hier um einen Menschen geht, sprich um den Vorsteher der Gemeinde. Warum wird er hier als Engel bezeichnet? Wir haben die Schwierigkeit, dass wenn wir Engel lesen, dass wir eben dann sofort ein himmlisches Wesen denken. Aber damals in der griechischen Welt, das griechische Wort für Engel heißt ja Angelos. Da kommt übrigens auch unser deutsches Wort Engel her. Und Angelos meint ursprünglich den Boden oder auch den Botschafter. Nun ist es ja so, ein Bote repräsentiert denjenigen, der ihn gesandt hat. Zum Beispiel der deutsche Botschafter in Washington oder in Paris oder in London. Er ist Repräsentant der deutschen Regierung. Er vertritt Deutschland. Und insofern kann man eben Engel nun auch verstehen im Sinne eines Vertreters, eines Repräsentanten. Und gemeint wäre hier einfach der Vorsteher der Gemeinde, der die Gemeinde sozusagen vor Gott vertritt, vor Gott repräsentiert, und er wird jetzt stellvertretend für die ganze Gemeinde angeredet. Dann ein paar Worte zu Pergamon. Ich habe die Folie gelassen, damit Sie sehen, wo Pergamon etwa zu suchen ist, also an der Westküste der heutigen Türkei, etwas im Norden gelegen. Pergamon war die zweitwichtigste Stadt in der römischen Provinz Asia damals. Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, sozusagen der Amtssitz, Regierungssitz, aber der Wohnsitz des römischen Statthalters, der befand sich in Pergamon. Es gab damals auch eine riesige Bibliothek in Pergamon mit 200.000 Pergamentrollen, und das Wort Pergament hat wohl seinen Namen von Pergamon erhalten. Pergamon war damals eine Hochburg heidnischer Religiosität. Unter den vielen Tempeln, die es dort gegeben hat, möchte ich nur drei Heiligtümer jetzt besonders erwähnen. Unübersehbar über der Stadt erhob sich ein gewaltiger Altar, der dem griechischen Gott Zeus gewidmet war. Dieser Altar zählte zu den sieben Weltwundern damals. Dann gab es in Pergamon auch einen Tempel des Heilgottes Asklepios. Sie kennen vielleicht das Symbol des Arztes, den Äskulapstab, ein Stab, um den sich eine Schlange herumwindet. Und die Schlange war nun damals das Symbol dieses Äskulap-Kultes, also dieses Heilgottes Asklepios. Und Pergamon war damals ein regelrechter Wallfahrtsort, also fast vergleichbar mit Lourdes heute. Da sind die Kranken von allen Gegenden gekommen und haben dort Heilung erwartet. Und schließlich, Pergamon war auch ein Zentrum des Kaiserkultes. Pergamon war die erste Stadt in Kleinasien, die dem römischen Kaiser einen Tempel errichtet hat, und zwar schon dem römischen Kaiser Augustus, und hat sich dann auch stolz als Tempelwächterin bezeichnet. Also das heißt, Pergamon war für die gesamte Gegend ein Mittelpunkt der göttlichen Verehrung des römischen Kaisers. In diesem Umfeld haben nun die Christen damals gelebt, das nun einfach als Hintergrund. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen.